Mich von Haushalt entschieden, kam dann auch
meine Mitarbeiter.
Und ich kam eigentlich sehr gut mit ihr zurück.
Oder in die Lage,
mit meiner eigenen Mutter.
Ruhrtal. Biografische Geschichten aus dem Pflegeheim. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ruhrtal. Hier könnt ihr Bewohnern und Bewohnerinnen von Pflegeheimen zuhören, die aus ihrem Leben erzählen. Neue Folgen gibt es jeweils am ersten und am dritten Freitag des Monats.
Hallo auch von mir. Mein Name ist Hans und ich bin Altenpfleger. In dieser Folge von Ruhrtal berichtet mal wieder ein junger Mensch, und zwar darüber, wie jemand, dessen erster Berufswunsch es war, Synchronsprecher zu werden, sich auf einmal in der Ausbildung zum Pflegefachmann wiederfindet. Hallo Max.
Hallöchen Hans.
Du hattest heute schon Frühdienst, ein Gespräch und wie war der Dienst?
War ganz gut, ja. Also ne, kann man sich nicht beschweren. Ist natürlich immer so ein bisschen stressig, aber ansonsten alles in Ordnung.
Also keine Krankheitsfälle, plötzliche und
doch eine. Also so. Kind ist krank.
Ist normal.
Aber Kinder werden ja immer krank. Das sind Bazillenschleudern, sag ich jetzt mal.
Ja, ganz schlimm. Aber ohne geht's ja auch nicht.
Das ist richtig. Wir brauchen
zumindest nicht weiter. Ja. Ich habe jetzt gar keine persönlichen Informationen über dich. Zum Beispiel weiß ich nicht Geburtsdatum.
Tatsächlich habe ich nächste Woche Montag in einer Woche Geburtstag. Das ist der 16. Februar 2005. Ich bin noch 20 Jahre alt. Nächste Woche 21, dann bin ich offiziell auch in Amerika volljährig. Das denke ich mir immer wieder. Ja, ich bin aber auch hier in Essen geboren tatsächlich und auch tatsächlich hier in Werden groß geworden, 18 Jahre lang. Bin letztes Jahr August bin ich hier weggezogen. Ich bin mit meiner Partnerin zusammengezogen. Ja.
Und wohin? In welchen Stadtteil jetzt?
Über Ruhr tatsächlich. Über Ruhr. Das ist zwischen Steele und Kupferdreh.
Ja. An der Ruhr. Ist also noch einigermaßen zivil erreichbar.
Kann man sich drüber streiten. Jeden Fall. Also das ist manchmal schon echt.
Ist das? Du kommst mit dem Nahverkehr oder wie kommst du? Ja.
Ich fahre, wenn ich morgens losfahre, dann fahre ich mit einem Bus nach Kupferdreh, von Kupferdreh bis zum Schwarzen hier und vom Schwarzen dann nochmal mit dem Bus hoch. Das Problem ist immer, dass wenn ich hier am Schwarzen aussteige und zum nächsten Bus gehe, ich genau 2 Minuten habe zum Umsteigen, weil der Bus dann schon da ist. Und wie auch heute Morgen ist der Bus schon an mir vorbeigefahren, als ich gerade ausgestiegen bin. Worauf ich mich tatsächlich freue, ist, wenn ich am Wochenende irgendwie einen Frühdienst habe, weil dann kann ich tatsächlich, ich muss dann 10, 20 Minuten früher aufstehen. Aber ich habe das dann viel entspannter mit dem Fahren, weil ich fahre dann mit dem Nachtexpress zum Hauptbahnhof und vom Hauptbahnhof dann direkt nach hier durch. Da kann ich nochmal ein bisschen im Bus dösen. das ist dann auch nochmal ganz schön.
Ja.
Also war auf jeden Fall einfacher, als ich noch hier oben gewohnt habe. Ich habe ja hier 400 Meter weit weg gewohnt. Und für mich war dann so morgens, okay, ich habe einen Frühdienst um 6.30 Uhr. Dann bin ich um 5:45 aufgestanden, habe mir dann, weil ich Raucher bin, habe mir dann eine geraucht. Habe ich mich fertig gemacht, bin losgegangen. Dann war ich 5 Minuten vorm Dienst hier, mich umgezogen und dann war's das. Also wenn man keinen Führerschein hat, dann ist das schon, ich habe immer noch keinen. Ich werde meinen auf jeden Fall nach der Ausbildung direkt machen, weil klar, Busfahren ist auf jeden Fall viel umweltfreundlicher, aber man kann sich nicht auf den Nahverkehr, auf den öffentlichen Nahverkehr.
Es ist kein Vergnügen.
Nee, auch Deutsche Bahn nicht. Nee. Also mittlerweile, ich rechne schon damit, dass ein Zug auf jeden Fall irgendwie ausfällt oder zu spät kommt.
Ja.
Das ist, da geht man leider schon so mit dem Gedanken rein.
Genau. Dann.
Ja, das ist nicht schön.
Jetzt würde ich gerne wissen, deine Eltern, was machen die so?
Ja, mein Vater, der lebt in Düsseldorf. Also meine Eltern haben sich getrennt, als ich glaube, 1 war. Also da war ich noch sehr jung. Meine Eltern waren aber auch sehr jung. Also meine Mutter war 21 damals, mein Vater 23. Ja, mein Vater, da habe ich tatsächlich gar nicht so einen guten Kontakt zu. Also es gab jahrelang immer wieder so Kontaktabbrüche und ich habe seine Handynummer auf jeden Fall gespeichert, aber ich habe das letzte Mal, glaube ich, vor 3 Monaten mit ihm gesprochen. Aber auch einfach aus dem Grund, ich habe selber viel zu tun. Ich stehe jetzt selber mitten im Leben, arbeite und verdiene mein eigenes Geld. Und bei ihm genau das Gleiche. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch aktuell ist, aber soweit ich weiß, arbeitet er in der Post. Bei der Post arbeitet er. Nicht als Postbote, sondern irgendwie intern. Und meine Mutter, die wohnt hier 400 Meter weit weg, die arbeitet unten in Werden beim großen Edeka an der Lottobude. Oder nicht an der Lotto, an dem Kiosk auf jeden Fall.
Ja.
Da arbeitet sie. Deswegen, also das macht sie jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ich weiß gar nicht, wann sie angefangen hat. Vorher hat sie in Felbert, da habe ich auch mal ein Praktikum gemacht. Kann ich auch gleich erzählen, warum ich das gemacht habe. Beim Natursteinhändler hat sie da war sie für den Shop und für Online und für Anfragen war sie alles zuständig. Dann ist der Laden aber irgendwann insolvent gegangen. Ich habe auch mein Praktikum da gemacht in dem Fachbereich Lager und Logistik, weil ich tatsächlich meinen Schulabschluss ab nachholen musste. Jetzt ist das eine sehr gute Überleitung, die ich hier gerade bringe. Also pass auf. Ich habe meinen Schulabschluss damals 2021 gemacht, also Hochphase von Corona. Und das Problem war, dass ich technikmäßig nicht gut ausgestattet war. Da gab es super viele Probleme von der Schule aus, dass der Online-Unterricht nicht so funktioniert hat. Und ich habe dann, dann ging ich wieder zur Schule und ich stand kurz vor meinem Abschluss und dann weiß ich noch ganz genau, meine Lehrerin sagte dann morgens zu mir vor der Tür, als sie uns gerade reinlassen wollte, pass auf, du musst noch ein Kunstbild abgeben. Wenn du dieses Kunstbild abgibst, hast du deinen Hauptschulabschluss. Wenn du das nicht gleich abgibst am Ende der Stunde, dann hast du keinen Abschluss. Das hat die so zu mir gesagt. Also das Traurige ist, dass mein erster Schulabschluss an einem Kunstbild abhing. Und ich habe es wirklich nur hingerotzt, habe es dann abgegeben. War eine gute 4 und ich hatte meinen Hauptschulabschluss. Rückblickend muss ich generell sagen, dass die Schulzeit für mich sehr schwierig war, irgendwo auch Kontakte oder Freunde zu finden und auch generell das Thema Schule hat mich, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben wirklich Hausaufgaben gemacht. Ich glaube, es gibt keinen in der Geschichte einer Schule, der noch weniger Hausaufgaben gemacht hat als ich. Ich glaube, ich habe die insgesamt in 6 Jahren Schule 7 Mal gemacht oder so.
Ja, hast du die dann nicht gemacht und irgendwie noch schnell was hingerotzt vor dem Unterricht oder hast du überhaupt nichts gemacht?
Ich habe
dich verweigert und dann dich irgendwie durchgemogelt.
Es war nicht so, dass ich mich geweigert habe oder gesagt habe, nö, ich werde mich nicht den Hausaufgaben unterwerfen, sondern einfach aus dem Grund, ich war nie so ein Typ fürs Lernen. Ich hatte da lange viele Probleme mit. Ich habe auch ADHS, deswegen hatte ich auch so eine Lernschwäche und da hat mir keiner wirklich geholfen. Und dann dachte ich so, okay, dann es bringt nichts. Und dann habe ich entweder morgens, habe ich schnell von meinem besten Freund abgeschrieben, aber wenn er nicht da war, dann habe ich einfach irgendwas vorgeredet und obwohl das da gar nicht stand, obwohl ich ein leeres Blatt vor mir liegen hatte.
Das spricht aber doch für eine gewisse Fantasie und Improvisationskunst.
Ja, auf jeden Fall. Also. Dann habe ich leider Gottes einen schlechten Hauptschulabschluss gemacht, habe dann 1 Jahr lang wirklich überhaupt nichts gemacht. Ich war wirklich nur zu Hause, weil ich in dem Zeitraum einfach mal eine Selbstfindungsphase brauchte, weil ich nicht wusste, okay, was möchte ich machen. Mir war auf jeden Fall klar, schon während meiner Schulzeit, dass ich in die Pflege möchte. Das war mir auf jeden Fall schon klar. Ich wollte immer die Krankenpflegeausbildung machen. Und ich habe dann 1 Jahr lang gar nichts gemacht. Und dann sagte meine Tante irgendwann zu mir, als ich bei ihr zu Besuch war, so, hey, es gibt da so eine neue Ausbildung. Die gibt's noch nicht lange. Das ist eine generalistische Ausbildung. Und da dachte ich mir so, cool, geil, das möchte ich machen. Hab mich da so ein bisschen durchgelesen. Und soweit ich weiß, braucht man für die generalistische Pflegeausbildung keinen Realschulabschluss, sondern kann man auch mit Hauptschulabschluss rein, oder? Also ein Hauptschulabschluss geht auch, soweit ich weiß. Und ich habe damals gedacht, dass ich einen Realschulabschluss brauche. Also habe ich mir das Ziel gesetzt, meinen Abschluss nachzuholen, meinen Realschulabschluss. Dann bin ich in Eiberg, bin ich auf die Abendrealschule gegangen und habe dann in einem Jahr, in 2 Semestern, meinen Abschluss nachgeholt. Und war tatsächlich auch der drittbeste in meiner Klasse, wo ich mir auch das Ziel gesetzt, also ich habe wirklich noch nie in meinem Leben so viel gelernt, wirklich, ich habe gelernt, ich habe Hausaufgaben gemacht, ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen, weil ich diese Ausbildung, ich wollte das unbedingt machen und ich habe mir da wirklich so Mühe gegeben und als ich dann irgendwann mein Zeugnis in der Hand hatte, dann stand da 2,0, also Realschulabschluss mit Qualifikation, da habe ich Saltos gemacht, also das war wirklich absolut schön und ja, und dann habe ich...
Dieser Haltungswechsel, war jetzt wirklich nur die Ausbildung, die du vor dir hattest und wo du ein Ziel hattest? Oder gab es auch irgendwelche anderen Entwicklungen, die das so ein bisschen noch mit beeinflusst haben?
Ich glaube einfach, ich hatte auch... Es etwas schwer zu Hause, darauf will ich jetzt noch nicht genau eingehen, aber ich wollte in gewisser Art und Weise den Leuten zeigen, die mich schon längst abgeschrieben haben, die gesagt, okay, der Hauptschulabschluss, das ist es jetzt, was du hast, mehr kannst du nicht, dass ich den Leuten quasi einfach mal so einen Mittelfinger ins Gesicht halten kann und sagen kann, so, ich kann es, ich bin nicht dumm, ich bin kein dummer Mensch. So, es hat mir einfach an Motivation gefehlt und das war auch so eine Sache, die mich da sehr angetrieben hat. Erstens, dass ich was aus meinem Leben machen möchte auf jeden Fall, dass ich wirklich eine gute Ausbildung genießen möchte. Und dass ich den Leuten zeigen möchte, dass ich was kann, dass ich nicht dumm bin. Viele mich auf den ersten Blick sofort einsortieren würden. Deswegen, und dann habe ich nach dem Abschluss, ich glaube, das waren 6 Monate, habe ich auf die Ausbildung gewartet. Ich weiß noch, dass die Ausbildung hat an dem 2. Oktober gestartet. Das war ein Dienstag, weil Montag war Feiertag. Und von Montag auf Dienstag hat noch ein Freund bei mir geschlafen, der bei mir übernachtet war, der zu Hause Probleme hatte. Dann hat er bei mir übernachtet. Und ich weiß noch, wir sind beide zusammen um 6 Uhr wach geworden. Ich war schon total aufgeregt, habe mich voll auf die Schule gefreut. Ja, dann ist er halt zu sich nach Hause wieder gefahren und ich habe mich in den Bus gesetzt, bin losgefahren, bin zum ersten Mal auch eine Strecke gefahren, die ich noch nie gefahren bin, also so Richtung Mülheim. Ich bin noch nie Richtung Mülheim gefahren. Das war so das erste Mal. Und auch noch was Lustiges. Ich bin ausgestiegen und gegenüber ist auch die eine Bahn, also an der Sevignystraße bin ich auf dem Gleis Richtung Mülheim ausgestiegen und in die andere Richtung kam gleichzeitig auch noch eine Bahn. Ich bin ausgestiegen und ich habe dann vor mir einen alten Mobber aus meiner Schule gesehen und dachte so, boah, nee, bitte, ich hoffe, der kommt jetzt nicht auf die Schule. Ne?
Ja, ja.
Dann sitzen wir da oben, ich sehe den da oben sitzen. Ich denke, oh nein, bitte, hoffentlich ist er nicht in meinem Kurs, ne? Was passiert? Er war in meinem Kurs. Aber letztendlich haben wir uns beide ausgesprochen. Der hat sich dafür auch entschuldigt, tatsächlich.
Ja.
Und der hat leider die Ausbildung abgebrochen. Mhm. Aber ich habe den, im Dezember habe ich den zufällig wiedergesehen in der Finca Barcelona. Habe ich ihn da getroffen, auf jeden Fall. Hat man sich auch nochmal gut unterhalten können. Nee, aber dann ging meine Ausbildung hier los.
Aber auch ein interessanter Dreh, dass du so auf diese Weise noch so ein bisschen abschließen konntest mit dem vorher.
Auf jeden Fall.
Neu anfangen oder anders anfangen.
Ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin von der Person her auf jeden Fall ein sehr kindischer Mensch. Also ich bin wirklich, ich bin ein halbes Kind.
Ja.
Was natürlich aber auch gut ist. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich seit damals mich extrem verändert habe, auf jeden Fall. Also ich nehme das Lernen mittlerweile super, super wichtig. Ich stehe jetzt auch kurz vor meiner Abschlussprüfung in 6 Monaten. Ich finde, ich bin wirklich am Lernen. Ich bin wirklich gut am Lernen. Ich höre mittlerweile in der Schule zu. Ich versuche den Stoff, der mir von den Dozenten vorne gegeben wird, den zu verstehen und auch zu verinnerlichen. Und da muss ich auf jeden Fall auch sagen, dass das auch ein kleiner Punkt ist, auf den ich irgendwo stolz bin, dass ich gelernt habe zu lernen. Auf jeden Fall. Mhm. Was vielen auch schwerfällt einfach.
Ja. Also eine Sache, die mir jetzt einfällt, ist, ich glaube noch nie, aber wenn dann sehr selten, dass ein Schüler schon mal so lange vor der Prüfung, ich bin auch Praxisanleiter für die Hörer, so lange vor der Prüfung schon mal kommt und sagt, komm, ich möchte mal, dass du mal hier vorbeischaust. Mhm. Also ich betreue dich, muss ich jetzt dazu sagen, nicht als Praxisanleiter direkt, sondern bin nur demnächst mal bei der Prüfung zuständig.
Ja,
die Leute nicht denken, der Praxisanleiter kümmert sich gar nicht um seinen Schüler.
Nein.
Nein, aber du hast mich direkt angesprochen, hier, komm, mach mal, ich will mal eine andere Meinung hören über das, was ich mache hier. Und das kommt selten vor. Also das spricht schon für diese gewandelte Einstellung oder diesen Lerneifer. Klingt jetzt so klingt so ein bisschen doof, aber.
Ja, nee, ich weiß, was du
Motivation.
Meinst. Ich bin tatsächlich ein Mensch, ich schiebe sehr vieles sehr lange auf. Also wenn ich um 15 Uhr kochen soll, dann denke ich mir, ja, eigentlich kannst du auch um 15.30 Uhr. Und dann denke ich mir wiederum, ach, eigentlich kannst du noch später. Und dann schiebe ich das auf und irgendwann um 19 Uhr sitze ich da und habe immer noch nichts gekocht.
Ja, ja.
Und deswegen wollte ich das Thema, weil das ist was sehr Wichtiges auf jeden Fall, eine Abschlussprüfung. Das ist was Lebensveränderndes, sage ich jetzt mal. Das entscheidet darüber, ob du jetzt examinierte Pflegefachkraft bist oder ob du immer noch ein Schüler bist. Und das ist für mich auf jeden Fall, das macht mir Sorgen auf jeden Fall. Ich habe generell immer so die Sorge, so dass ich etwas nicht gut genug kann oder dass ich einen Flüchtigkeitsfehler mache, wie zum Beispiel ein Handtuch in den Müll werfen. Habe ich schon von vielen gehört, dass das denen auf einmal passiert ist, dass sie den nicht in die Wäsche geworfen, sondern in den Müll. Dass mir solche Flüchtigkeitsfehler passieren und dass ich durchfall. Deswegen wollte ich.
Selbst wenn so ein Flüchtigkeitsfehler passieren sollte, fällt man deswegen noch nicht alleine durch. Dann wird die Note natürlich ein bisschen schlechter, aber. Also ein so ein Flüchtigkeitsfehler da.
Ich möchte aber auf jeden Fall auch, ich habe auch an mich selber in der Prüfung habe ich einen sehr hohen Anspruch auf jeden Fall, dass ich dann, ich weiß nicht genau, ob ich es mir selber beweisen möchte oder anderen Leuten, dass ich nicht dumm bin auf jeden Fall. Wieder dieses Thema wie mit, als ich meinen Abschluss nachholte.
Hat damals gut geklappt. Wird auch diesmal
wieder. Wird bestimmt auch wieder gut klappen, wenn ich mir Mühe gebe.
Na klar.
Nee, aber.
Ich habe noch eine Frage. Du meintest eben kindischer Mensch. Du hast jetzt nicht so viel über die Kindheit gesprochen. Hier in Werden war das ja, glaube ich.
Ja.
Ist das ein Thema, was du nicht so genau erörtern willst? Oder warst du einfach zu schnell mit der guten Überleitung?
Ich könnte eigentlich kurz mal reinhauen tatsächlich. Ja, ich bin in Werden geboren. Ich habe von meiner Mutter aus, bin ich mit einer kleinen Schwester aufgewachsen. Mhm. Die ist 2 Jahre jünger. Als ich 13 war, ist meine Mutter erneut schwanger geworden. Ich habe mittlerweile einen, der ist mittlerweile 7, mein kleiner Bruder. Ja, dann hat mein Vater nenne ich spaßeshalber manchmal auch Zuchtbulle, weil mein Vater, der hat nochmal ein paar mehr Kinder. Ich habe tatsächlich insgesamt 10 Geschwister. Also 2,5 von zu Hause von meiner Mama. Und dann habe ich, bei meinem Vater habe ich dann nochmal 4 Halbgeschwister und 4 Stiefgeschwister. Also das ist schon eine ganze Menge auf jeden Fall. Ich habe nicht zu allen Kontakt. Zu denen meiner Vatersseite habe ich tatsächlich am wenigsten Kontakt. Ich war zwischendurch immer am Wochenende wieder da, aber ist jetzt nicht so, dass ich wirklich jeden Tag mit ihnen aufgewachsen bin. Ich habe zu denen nicht so eine geschwisterliche Verbindung, wie ich es zu meinen anderen Geschwistern habe, mit denen ich wirklich tagtäglich aufgewachsen bin. Meine Schwester, mit der ich mich gekloppt habe, weil wir uns den Snickers nicht teilen wollten oder sowas in der Art. Nee, ansonsten, ich habe einen Freundeskreis, den ich mittlerweile seit über 10 Jahren habe. Wirklich zu meinen engsten Freunden würde ich tatsächlich 6 Leute von mir benennen. Und einer von denen ist auch in meiner Berufsschule. Ich grüße mal Santino, ne? Mein Bester. Deswegen. Und ich habe zu diesen Leuten habe ich mittlerweile wirklich, ich würde sie nicht mal als Freunde beschreiben auf jeden Fall. Ich würde sie mehr als Brüder beschreiben, weil diese Leute haben mir wirklich in sehr vielen Situationen schon wirklich richtig aus der Scheiße rausgeholfen. Mhm. Also deswegen, ich hab die Jungs einfach lieb, kann ich nicht anders sagen, auf jeden Fall.
Das sind aber Leute, die du jetzt schon aus der Zeit kennst, als du noch nicht so motiviert warst, wenn ich jetzt
die kannten noch meine faule Art und Weise. Mhm. Also ich habe 2 Jungs, also ich kann die auch einfach mal namentlich nennen. Ja. Also es gibt Jonas und Yannick, das sind 2 Brüder. Mhm. Die habe ich damals im Kindergarten kennengelernt. Mhm. Die kenne ich schon urlange. Dann gibt es noch Leon und Noah. Das sind auch noch mal 2 Brüder, also 2 Brüderpaare. Die kenne ich beide seit der Grundschule, weil Leon ist damals in meine Klasse gekommen. Und wir hatten so ein System, so ein Arbeitssystem. Es gab 4 verschiedene Partnerarten. Es gab Bärenpartner, Vogelpartner, so in der Art. Mhm. Und dann wurde immer gezogen und jeder hatte einen Bärenpartner. Das wurde immer so untereinander gemischt. Mhm. Und dann wurde immer gezogen und dann, wenn der Bärenpartner stand, dann musste man sich seinen Bärenpartner suchen, mit dem man fest zusammen ist. Mhm. Und Leon hatte mich damals als einen seiner Partner ausgewählt. Und so haben wir uns erst kennengelernt und auch dann irgendwann privat getroffen. Und wir treffen uns heutzutage immer noch, um auf Autotreffen zu gehen. Also da sind auch die Interessen tatsächlich ziemlich gleich geblieben. Dann ist da noch der gute alte Ben. Das ist auch ein guter Freund von mir. Den habe ich durch Jonas und Yannick kennengelernt. Der war mit denen zusammen in der Grundschule auch. Und dann kam er irgendwann so in die Freundesgruppe rein. Und jetzt kenne ich den auch schon seit 10 Jahren. 11 Jahre, auch schon sehr lange. Also wirklich, das ist ein Freundeskreis, den weiß ich sehr zu schätzen. Und wie gesagt, Santino habe ich durch die Berufsschule, tatsächlich durch die Ausbildung kennengelernt. Mhm. Und ich habe auch noch, sein Bruder macht auch die Pflegeausbildung und mit dem habe ich mich dann auch irgendwann angefreundet. Also ich habe, mittlerweile habe ich wirklich sehr viele Leute in der Pflege als Freunde tatsächlich. Ja. Also das ist mir auch aufgefallen.
Ist ja auch wieder eine Sache, die einen dann so ein bisschen antreiben und motivieren kann.
Auf jeden Fall.
Wenn man bekannt hat und sich auch mal über Berufliches mit denen austauschen kann, aus einer anderen Sicht.
Nee, ich auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn ich ihm, du weißt, was ein Meme ist?
Ja.
Okay, gut, ich weiß jetzt nicht, ob du das kanntest. Wenn ich, meinem Kumpel Santino, wenn ich ihm zum Beispiel so ein Meme schicke, so von wegen, wie ich die Patientin angucke, nachdem sie sich wieder den geblockten Katheter gezogen hat, ne, dann versteht er das sofort. Wenn ich das meinen anderen Freunden zeige, sagen die, was ist das für eine Scheiße? Ja. Oder generell, wenn ich mich mal auch über irgendwas auskotzen möchte, was mir auf der Arbeit passiert ist, der versteht mich sofort, kann ich ihm sofort erzählen. Also wir haben auch tatsächlich am ersten Tag, wo wir zusammen in die Berufsschule kamen, haben wir uns sofort nebeneinander gesetzt. Also ich muss ehrlicherweise sagen, der saß, oben in der großen Aula saß er so schräg vor mir gegenüber. Und er hatte so ein Pokémon-Tattoo, ne? Mhm. Und dann dachte ich mir damals so, boah, was ein Spaß. Also ich fand das so ein bisschen, Pokémon Tattoo fand ich bis dato fand ich immer cringe. Und mittlerweile habe ich selber eins. Das da bin ich nicht sehr gut gealtert. Nee, aber wir haben uns zusammengesetzt, wir haben sofort gut verstanden und wir sind auch nach 2 Wochen oder so, sind wir abends in der Kneipe gegangen, haben wir ein Bier getrunken. Und da hat das dann so angefangen, dass die Freundschaft auf einmal so zusammengeschweißt ist.
Ja, da passt jetzt ganz gut mal so eine, oder die Frage nach den Freizeitaktivitäten, nach dem, was ihr so zusammen macht oder was du vielleicht auch alleine machst.
Ich bin tatsächlich Skater. Ja. Skate gerne, ich skate nicht gut, aber ich skate auf jeden Fall. Und ich spiele auch nicht mehr so viel, aber ich interessiere mich sehr für Basketball, NBA. Das ist auch die Interesse von meinem Freund Santino. Deswegen, manchmal sitzen wir 3 Uhr nachts zusammen am PC zusammen und gucken irgendwelche NBA-Spiele. Ja, und ansonsten, ich bin tatsächlich leidenschaftlicher Zocker. Ich habe zu Hause einen 600-Euro-PC stehen, hab mir den geholt und sitzt da tatsächlich in letzter Zeit nicht viel, aber ich saß vor einer Weile saß ich da noch sehr häufig vor, auf jeden Fall.
Lieblingsmannschaft in der NBA, hast du eine?
Boston Celtics.
Und so ein Game, was du besonders gerne gespielt hast?
Aktuell ist es Counter-Strike 2. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, Counter-Strike 1 war mal zu Zeiten, hatte ich noch
gespielt. CSGO hieß das damals. Ja, ja. Mittlerweile ist das ja überholt. Ne? Es gibt mittlerweile eine neue Version, CS2 und ich gebe da auch viel zu viel Geld für aus. Du kannst, es gibt Waffentarnungen, die sind Geld wert und du kannst so Kisten, es gibt Kisten, die kosten 16 Euro, es gibt aber auch Kisten, die kosten 25 Euro und dann musst du Schlüssel kaufen, die kosten fest 2,19 Euro und dann kaufst du die und dann dreht das so einmal durch und dann kriegst du irgendeine Waffe. Du weißt nicht, ob es irgendeine gute ist oder eine schlechte ist, du siehst das erst im Nachhinein. Und ich habe wirklich schon wirklich viel Geld ausgegeben für dieses Spiel. Also die beste Waffe, die ich tatsächlich jemals gezogen habe, das war eine, ich kann jetzt mit irgendwelchen Waffennamen um die Ecke kommen, also das war eine P2000. Nee, P250 war das. Und diese Tarnung ist tatsächlich, es gibt noch mal verschiedene Qualitäten. Es gibt Fabriken neu, es gibt minimale Gebrauchsspuren, es gibt abgenutzt so. Und die Waffe, die ich bekommen habe, war eine pinke, wertvolle Waffe, die fabrikneu war und 16 Euro wert war. Also ich habe die auch immer noch. Also wenn ich mal irgendwann wieder Geld brauche, dann verkaufe ich die einfach. Nee, aber das ist schon, ist irgendwo schon ganz witzig. Natürlich könnte man das als Glücksspiel bezeichnen, aber in einem Spiel finde ich das halt nicht schlimm. Also ich mache da ja keinen Verlust draus. Ich finde irgendwo, wenn ich dafür Geld ausgebe und trotzdem daran Spaß habe, bis zu einem gewissen Punkt ist das noch vertretbar. Also ich gebe jetzt keine 100.000 Euro aus. Ich glaube, ich habe insgesamt in den letzten 6 Monaten maximal 50 Euro ausgegeben. Das ist jetzt auch aus.
Hat man früher für das Spiel als PC-Version bezahlt?
Das ist richtig. Ich habe das Spiel sowieso umsonst. Ne? Also da kann ich auch ein bisschen Geld ausgeben, damit ich ein bisschen was hab einfach. Ja. Aber nee, das spiele ich auf jeden Fall sehr gerne. Ansonsten, ich spiele wirklich viel Counter-Strike. Ich kann gar nichts anderes zurzeit nennen.
Und beim Skaten muss ich noch mal wissen, das ist dann so irgendwie so in Skaterparks.
Skateparks.
Skateparks, da kenne ich jetzt gar nicht aus in dem Bereich. Aber was man da so sieht, so diese Bahnen und
Rampen.
Man springen kann, Rampen, ganz genau. Entschuldige.
Alles gut. Also Skaten tue ich tatsächlich auch schon, seit ich 7 oder 6 bin, 6 oder 7 ungefähr. Und ich weiß noch, meine Mama hat mir damals mein erstes Skateboard gekauft und ich weiß noch, das war so ein rotes, das Deck war rot mit so einem Pharao drauf, der so halb am Verschimmeln ist, wie so ein mumifizierter Zombie. Und da hat das dann angefangen und dann habe ich das über die Jahre, ich habe nie wirklich gelernt zu tricksen, also ich kann auch bis heute kein Ollie, ich fahre lediglich. Also ich fahre Rampen runter, ich fahre Rampen hoch, ich versuche mal irgendwie Tricks zu lernen, aber ich bin tatsächlich jetzt nicht so, dass ich da wirklich jeden Tag auf dem Board stehe und dritte. Ich habe jetzt auch schon ein oder zwei Monate nicht mehr auf dem Board gestanden. Mhm. Das ist immer so zeitweise. Aber auch bei lag jetzt auch an dem Wetter. Wenn das Wetter jetzt wieder wärmer wird, so wie heute, dann könnte ich eventuell mal drüber nachdenken, wieder skaten zu gehen, auf jeden Fall.
Für einen völlig Unbedarften, ein Olli ist was?
Olli ist eigentlich ein Sprung, in dem man auf der einen Seite des Boards einmal kickt.
Ja.
Mit dem anderen Fuß, also man kickt, man steht beispielsweise mit dem Fuß drauf, mit dem rechten Fuß kickt man so weit außen, wie es geht, damit das Board in eine gewisse Schräge kommt. Man darf aber nicht einfach runterdrücken und halten, man muss das Bein auch gleichzeitig wieder hochziehen und nebenbei noch mit dem linken Fuß das Board ausgleichen, damit es nicht schief in der Luft hängt, sondern gerade einfach.
Ja.
Und dann landet man wieder drauf. Also das ist ein einfacher Sprung mit dem Board. Also was heißt einfach? Ich kann den bis heute nicht.
Ja. Mir reicht die Beschreibung.
Ja, also. Bei mir ist das Problem, ich kann das nicht so ganz koordinieren. Deswegen, ich versuche das jetzt, glaube ich, schon seit 2 Jahren. Und ich habe einen Freund tatsächlich, Yannick, von dem ich gerade erzählt habe, der arbeitet in einem Blue Tomato-Laden. Das ist ein Laden für Skater, sage ich jetzt mal. Die haben da ganz viel Auswahl. Und der ist auch wirklich gut im Skaten. Also mit ihm skate ich die meiste Zeit. Und dann lacht mich immer dafür so ein bisschen aus. So, komm, mach einen Olli. Und dann stehe ich da so, halt dein Maul. Aber das ist schon, das macht schon Spaß auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe mich auch schon ein paar Mal echt böse auf die Nase gelegt. Also es gab einmal, da habe ich versucht, von der Rampe runterzufahren. Und ich bin nicht weit genug nach vorne gegangen. Und ich merke nur, dass mir das Board unter den Füßen wegrutscht. Und ich bin dann irgendwie mit dem Arm auf dem Boden und gleichzeitig nur mit dem Hinterkopf auf einen schönen Asphalt geknallt. Richtig schön Hartbeton.
Ja.
Ja, das hat auf jeden Fall wehgetan. Ansonsten.
Und gab es irgendwelche Verletzungen oder war das mehr so Blessuren, Hautabschürfungen,
eher sowas.
Leichte Gehirnerschütterungen?
Ich, Gott sei Dank, ich habe mir noch nie in meinem Leben was gebrochen. Obwohl, nee, gar nicht, ich habe mir meinen Finger gebrochen. Den kleinen. Da war ich beim Basketballspielen. Jetzt kommen wir zum nächsten Hobby, auch wieder eine gute Überleitung. Und ich stand unter dem Korb und wollte den so in meine Hand fallen lassen und dann direkt weitergeben. Und dann ist mir der Basketball genau auf den Finger und dann war da so einer senkrechten. War natürlich sehr scheiße. Ich bin dann tatsächlich einfach nur, weil meine Mutter hatte aus irgendeinem Grund meine Krankenkassenkarte. Ich glaube, die wollte damals für mich ein Rezept abholen. Das war, ist jetzt 2 oder 3 Jahre her. Ich glaube sogar noch länger. Und dann bin ich nur zu meiner Mutter und gesagt, Mama, ich brauche meine Krankenkassenkarte, die war auf der Arbeit. Ich dachte so, hey, warum denn? Ich so, ja, ich hab mir den Finger gebrochen. Hab mir den Finger gezeigt, der so absteht. Ja. Und meine Mutter hat einen Herzinfarkt gekriegt. Die konnte nicht mehr. Die stand da hinter der Theke, wollte mit mir unbedingt ins Krankenhaus. Ey, alles gut, ist ein gebrochener Finger. Ich gehe jetzt in die Notaufnahme und lass das schienen. Ja, dann haben sie dann einfach geschient. Dann war auch okay. Dann konnte ich kein Basketball mehr spielen, wirklich, aber das war dann auch für mich okay. Weil ich bin Rechtshänder und ich hatte das an der rechten Hand und dann musste ich nicht schreiben.
Basketball spielst du aber weiter, jetzt wieder genesen oder sagst du?
Auf jeden Fall. Ich gucke tatsächlich aktuell mehr, als ich spiele, weil es ist halt Winter. Das ist so das Blöde. Jetzt, wo die Sonne wieder rauskommt, kann man auf jeden Fall wieder mehr spielen gehen. Dann muss man auf jeden Fall auch rausgehen, ein bisschen Vitamin B sammeln. Aber ich habe tatsächlich in letzter Zeit viel mehr geguckt. Das gestrige Spiel habe ich gar nicht verfolgt, wegen dem Frühdienst heute. Santino ist so ein Psycho, der steht um 4 Uhr auf, guckt das Spiel und danach geht er zur Arbeit. Könnte ich nicht. Ich weiß gar nicht, gegen wen die gespielt haben. Ich glaube, gegen die Nuggets? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, aber auf jeden Fall spiele ich Basketball jetzt auch schon seit einer Weile. Ich habe mir vor, das weiß ich noch, das war 2020 oder so, da hatte ich zu Weihnachten, nee, oder? Nee, überhaupt nicht, das war 2023, da habe ich nämlich gerade mein Bankkonto für die Ausbildung gemacht, weil ich vorher kein Bankkonto hatte, weil ich das nie brauchte. Und ich hatte 50 Euro vom Blutspenden, habe die dann auf mein Konto gepackt, schön eingezahlt. Und dann habe ich mir für 50 Euro einen Basketball von der NBA gekauft mit einem Boston Celtics Logo drauf. Und mittlerweile steht er bei mir zu Hause oben auf dem Regal und ist ein schönes Anschauungsstück. Ja. Weil ich mit dem würde ich mittlerweile nicht mehr spielen, weil der hat irgendwo einen emotionalen Wert, weil das so das erste ist, was ich mir selber gekauft habe. Deswegen steht er mittlerweile nur bei mir oben auf dem Regal rum. Aber da sieht er auf jeden Fall auch gut aus.
Ja, ich habe auch was bei mir vom ersten Geld, von meinem ersten Gehalt, was ich mir gekauft habe. Das ist ein CD-Player, uralt, den ich aber immer noch stehen habe und auch nicht wegräumen würde. Man hört dort keine CDs mehr, aber der steht da noch und deswegen kann ich das gut nachvollziehen.
Um dich alt aussehen zu lassen, könnte ich jetzt fragen, was ist ein CD-Player? Das ist mir jetzt gerade so eingefallen.
Ja, das wäre gut. Das ist so eine Maschine, mit der man, sowas ähnliches wie Spotify.
Ja, mittlerweile, ne? Also, wir haben, also, meine Freundin, die hat zu Hause noch Schallplatten.
Ja, ich auch.
Die hat auch noch einen Schallplattenspieler.
Den hab ich nicht.
Also, das ist,
ja, aber
das Einzige, was ich mit Schallplatten machen würde, wäre schön ästhetisch mit halb raushängender Scheibe an die Wand hängen.
Nein!
Das ist auch so, das habe ich so von so vielen schon gehört. Meine Patentante, die war auch riesen Schallplattenfan. Also die hatte ein riesen IKEA Kallax Regal mit diesen 16 Fächern, hatte die voll. Die hatte das voll und die hatte so viele Schallplatten. Ich habe dir das irgendwann mal erzählt. Und da hat sie dann auch gesagt, so, macht das nicht, das macht man nicht, das ist eine Sünde. Nee, ja, aber.
Ja, ja, aber das hat schon unglaublich viel Platz weggenommen, ne? Und trotzdem haben irgendwie alle das gemacht, ne? Alle, die ich kannte, zumindest damals,
Schallplatten,
jeder, ne? Und aber es gibt tatsächlich Sachen, die ich damals als Schallplatte gehört habe und bis heute erwarte ich zum Beispiel Knacken, also Sprünge an der richtigen gleichen Stelle, die natürlich nicht da sind, weil die nicht zur Musik gehören. Aber für mich gehören die einfach zu der Musik dazu.
Ja,
und da gibt es irgendwie so Bindungen, die Quatsch sind, aber.
Es gibt mittlerweile tatsächlich, so von meiner Musikgeneration gibt es mittlerweile auch Schallplatten. Ne? Ist zwar eigentlich total unnötig, es ist halt einfach was Vintage-haftes oder Retrohaftes. Und ich hatte auch lange vor, mir von dem Album, das wird dir jetzt ganz bestimmt nichts sagen, vielleicht ein, zwei Leuten oder so, Juice WRLD, Death Race for Love, das Album, das wollte ich mir als Schallplatte, wollte ich das ganz schön mit einem schwarzen Hintergrund oder so, wollte ich mir die Schallplatte, erstmal die Packung da reinlegen, dann die Schallplatte daneben und dann einrahmen und schön an die Wand, weil einfach so an die Wand klatschen, schön irgendwie mit Leber, ist ein bisschen kacke, ja, weil dann geht die Wand kaputt und die Schallplatte. Und dann wollte ich mir das gerne einrahmen tatsächlich. Aber ich habe die noch nicht gefunden. Mhm. Ich würde mir die gerne wirklich aufhängen. Es gibt die auf jeden Fall, aber ich habe beim Mediamarkt geguckt, da haben die nichts. Ich bin in irgendwelche Läden in der Innenstadt gegangen, da hatten sie auch nichts. Mhm. Also bisschen traurig war ich schon.
Ja, damit kommst du aber zu einem Thema, wo ich auch nochmal nachhaken wollte. Musik, was hörst du so für Musik?
Ich höre tatsächlich fast alles. Ich habe Metal in meiner Playlist. Ich habe Deutschrap, auch wenn nur eine sehr kleine Sparte. Ich höre sehr viel Musik aus Amerika. Ich höre japanische Musik. Ich höre Ärzte, höre ich. Ich höre einfach super viel. Eine sehr weite Sparte auf jeden Fall.
Japanische Musik, da musst du mir jetzt noch einen Namen sagen. Das ist ganz
also,
toll.
Ich höre jetzt keine japanische Opernmusik, ich höre tatsächlich eher so japanischen Rap. Mhm. Ein guter Rapper, den es da gibt, wäre Hide Yoshi, also Hide wie Englisch und Yoshi mit Y, wie der Name Yoshi, sag ich jetzt mal, mit SH. Der Song heißt Don't Wanna Go Home. Ich kann selber nicht sagen, worum es in diesem Lied geht, weil ich ich habe mal angefangen, Japanisch zu lernen. Ich bin immer noch dabei. Ich kann so ein, zwei Sätze, wie so ein Kindergartenkind. Ich kann Englisch, hello, no, yes, so Sachen. Deswegen, ich kann selber jetzt auch nicht ganz genau sagen, worum es in dem Lied geht, es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Melodie mit dem Gesang dazu. Das hat auf jeden Fall eine gewisse Ästhetik, auf jeden Fall, muss ich sagen. Also ich möchte auch auf jeden Fall noch Japanisch weiterlernen, weil das ist für mich auch eine absolut faszinierende Kultur. Ich habe mir auch japanische Sachen schon tätowiert. Also ich habe einmal hier auf dem Oberarm, habe ich so eine Oni-Maske. Ja. Die haben die Samurai früher getragen, um sich vor bösartigen Dämonen zu schützen, quasi als Talisman. Und dann habe ich hier noch auf dem Arm japanischen Kanji. Es gibt drei verschiedene Schreibformen oder Sprachformen in Japan. Das bedeutet Liebe, ganz einfach. Und ein Arbeitskollege, der geht mir immer auf die Nerven, weil aus einem Anime hat das einer auf der Stirn stehen. Der hat das auch in Rot. Und weil ich das blöderweise in Rot gemacht habe, fragt er mich immer so, ey, bist du der und der Charakter? Nein, Mann, da steht einfach nur japanisch Liebe.
Ha. Ja, wo kommt dieses Interesse oder diese Begeisterung, oder, naja, das ist jetzt so dramatisch gesagt, für Japan her, für das Japanische?
Ist auf jeden Fall schon, also Interesse und Begeisterung ist auf jeden Fall ein super Wort. Ha. Das hat tatsächlich einfach was damit zu tun, dass ich bin mit YouTube aufgewachsen Und dann hatte ich so meine 2, 3 Lieblings-YouTuber, die sind immer nach Japan gereist. Und irgendwann habe ich mich selber dafür dann interessiert. Mhm. Und ich habe mir selber auch als Lebensziel irgendwann mal gesetzt, irgendwann mal in Tokio an dem Shibuya Square zu stehen, an dieser großen Kreuzung wirklich, irgendwann da zu stehen, dass ich mir dann irgendwann denken kann, so, boah, ich hab's geschafft, weil ich finde auch generell japanisch, das ist so eine schöne Kultur auch. Also, aber auch, die machen so vieles besser, wie zum Beispiel Bahnfahren. Es gibt ja da diese Shinkansen oder generell diese U-Bahn. Was glaubst du, wie viel Maximalzeit kommen diese zu spät? Im Durchschnitt ungefähr. Maximal.
Ja, neulich mal gehört, dass es da so gut wie überhaupt keine Verspätungen gibt.
15 Sekunden maximal. Und das ist auch schon super unpünktlich. Also, da kann sich die Deutsche Bahn mal eine Scheibe von abschneiden. Die Deutsche Bahnkunde kennt die Maßeinheit Sekunden gar nicht. Ja. Minuten, Stunden, Tage, das kennt ein Deutsche Bahnkunde. Ja, ja. Nee, aber auch einfach diese Liebe und Hingabe zur Natur und dem eigenen Geist, das ist auch, finde ich, absolut bahnbrechend. Was mich nur so ein bisschen an der japanischen Kultur stört, sag ich jetzt mal, ist so das Ansehen über Tätowierungen. Das ist da ein Problem. Also, weil wenn man Tätowierungen hat, dann ist man auf jeden Fall einer von der Yakuza. Mhm. Das ist ja diese Mafia. Deswegen darf man mit Tätowierungen auch wenn man Tourist ist, zum Beispiel nicht in öffentliche Bars gehen oder so. Also Tätowierungen oder wurden bisher immer sehr kritisch angesehen. Jetzt aber dadurch, durch die jüngere Generation, rückt das alles so, dann verschwindet das immer so ein bisschen und es wird mehr gesellschaftlich akzeptiert. Es sind dort aber auch zum Beispiel Sachen normal, die bei uns ein absolutes No-Go wären, zum Beispiel Schlürfen beim Essen, Suppe zum Beispiel. Wenn man schlürft, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man dieses Essen genießt und sich dafür quasi bedankt. Deswegen, hätte ich am Tisch bei meiner Oma geschlürft, hätte ich einen Kochlöffel an den Kopf gekriegt.
Aber hast du das mal im Stillen ausprobiert?
Ich habe dann irgendwann mal tatsächlich.
Das ist wirklich gerade bei Suppen, wenn dadurch kommt so Sauerstoff in das Essen rein, irgendwie ist da wirklich, du schmeckst Sachen, die du sonst gar nicht mehr.
Ich muss wirklich sagen, vor allem ist das dann auch nicht so heiß, weil wenn du die Nudel normal in den Mund steckst, dann hast du ja auch super viel Nudelwasser im Mund. Ja. Wenn du es aber so schlürfst, dann prallt das alles ab und dann ist die Nudel nicht so heiß.
Ja. Ich habe mal eine Serie gesehen, da ging es um Feinschmeckertum irgendwie, also einer, der immer so geträumt hat. Der hat immer, glaube ich, einen Samurai geträumt, der dann die Situation, wo er so die kleine Wurst war, der dann gezeigt hat, wie macht man das richtig. Und das war so seine Fantasiefigur. Und dann war der im Restaurant und er sitzt da so ängstlich und isst irgendwas, ist ganz teuer, weil er mal essen wollte. Und dann kommt dieser Samurai da rein und benimmt sich wie ein Schwein. Ne? Und dann denkt er, dann fängt er auch, probiert er auch das Schlürfen aus. Und da habe ich dann auch mal gedacht, komm, probier mal aus.
Ja, das ist, zum Beispiel Deutsche sind auch in Japan wirklich sehr hoch angesehen. Der gute, der höfliche, der pünktliche Deutsche. Pünktlich ist so eine Sache, ne? Deutsche Bahn, Grüße. Ja. Das ist so die Sache. Aber das ist natürlich in Japan zum Beispiel sprechen die Ärzte alle Deutsch. Also wenn du in Japan ins Krankenhaus gehst, würdest du irgendeinen Arzt ansprechen, der würde sofort mit dir Deutsch sprechen. Mhm. Weil das tatsächlich auch Teil des Studiums ist. Warum genau das ist, weiß ich nicht genau. Ja. Ich denke mal, das hat irgendwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, weil Italien, Deutschland und Japan waren ja im Zweiten Weltkrieg Verbündete. Deswegen, also das ist aber auch natürlich super cool, also super praktisch. Also sollte ich irgendwann mal in Japan an einer Nudel ersticken, kann ich mich auf jeden Fall verständigen. Ja. Bin ich auf jeden Fall froh drum.
Reisen hast du noch nicht so gesagt. Bist du reisebegeistert?
Ich war immer reisebegeistert, auf jeden Fall. Also in meiner Kindheit. Mittlerweile empfinde ich das als puren Stress. Ich bin tatsächlich letztes Jahr Juni, Juli, August, September, so in dem Quartal, bin ich das erste Mal in meinem Leben in ein Flugzeug gestoßen, weil das war für uns damals finanziell nicht möglich. Und ich habe mir das tatsächlich selber bezahlt. Da war ich auch noch stolz drauf. Da bin ich dann mit meinem Arsch in die Richtung Schweiz geflogen und dann waren wir für 4 Tage waren wir in der Schweiz. Wir sind donnerstags geflogen, dann hatten wir den Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag sind wir wieder zurückgeflogen. Wir sind nach Frauenfeld geflogen. zu einem guten Bekannten von uns. Also ich war zeitweise auch wieder in Deutschland, unten in Konstanz. Nee, auf jeden Fall, das war eine super schöne Reise, auf jeden Fall. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt geflogen bin in meinem Leben. Ich hatte super viel Angst. Ich war wandern, ich war in Stoß auf einem 1992 Meter Berg, wirklich. Und wir sind zwischen zwei Bergen auf einem Engpass gewandert. Ja. Das waren 4 Kilometer. Wir konnten danach nicht mehr, wir waren wirklich alle. Aber als ich dann wirklich an einem bestimmten Moment auf diesem Berg stand und dann auf einen See runtergeguckt habe und die Alpen im Hintergrund mit dem Schnee drauf, dann, das war für mich so surreal, dass so etwas Kleines wie ich so etwas Massives, Großes sehen kann. Also, das hört sich jetzt super dumm an, als wäre das irgendein Kiffergedanke. Aber das war für mich auf jeden Fall ein sehr prägender Moment. Ich habe mir tatsächlich auch dann diesen Ring gekauft. Ich bin tatsächlich aber auch im November bin ich dann für eine Woche mit meiner Freundin auch, also Schweiz war ich auch mit meiner Freundin, bin ich nach Fuerteventura geflogen. Das war mein erster Langstreckenflug, 4 Stunden. Und ich hatte da die Zeit meines Lebens. Das war wirklich, wir sind erstmal da angekommen. Es war sofort total warm. Ich habe geschwitzt, ich konnte nicht mehr. Dann waren wir erstmal duschen, dann haben wir uns die Stadt so ein bisschen angeguckt. Dann hatten wir so über die Tage, hatten wir dann so ein paar Sachen geplant. Dann wollten wir was essen gehen. Wir waren auf einem auf einem Boot Delfine gucken gegangen. Das war richtig cool. Wir waren 5 Stunden unterwegs. 3 davon war ich kotzend auf dem Boot. Oder 2.
Echt toller Urlaub, ja.
Ja, habe ich richtig gemerkt. Wir waren auf dem Boot, dachte ich so, ich hatte ein super leichtes Hemd an, eine kurze Hose, eine Mütze hatte ich auf, eine Sonnenbrille und dachte mir so, weil wir mussten auch unsere Schlappen ausziehen, war barfuß auf dem Boot also. Da dachte ich mir so, boah, das wird jetzt Spaß machen. Ne? Und eine halbe Stunde später sitze ich da und bin da am Kotzen an der Seite des Bootes. Meine Freundin saß ganz vorne und hat die ganze Zeit Fotos gemacht und hat sich über mich lustig gemacht. Dann habe ich ein Glas Wasser getrunken und dann war alles wieder in Ordnung tatsächlich. Mhm. Ich weiß noch, ich saß hinten auf dem Boot, habe dann so quasi so ein Handballen habe ich so auf mein Auge gehabt und habe da so ein bisschen gedöt, sag ich jetzt mal, und mich daran so, ich weiß nicht, ich habe mich so ein bisschen daran dann gewöhnt und dann ging das total klar. Mhm. Und dann sind wir 4 Stunden, 5 Stunden ungefähr dann noch, sind wir dann auf dem Meer rumgefahren und haben uns Delfine angeguckt. Das war auf jeden Fall super schön. Wir haben halt Delfine mal so auftauchen sehen, atmen sehen und dann sind die wieder weggefahren. Dann sind wir auf eine unbewohnte Nachbarinsel von Fuerteventura gelandet. Also wir waren oben in Corallero zudem auch noch. Und da ist eine kleine Nebeninsel. Ich glaube, das war Lobos. Da haben wir dann kurz gehalten. Da durften wir dann auch im Wasser schwimmen. Ich habe es versucht, aber ich habe tatsächlich Angst, im Meer zu schwimmen, weil ich Angst vor der Tiefe habe oder generell vor dem Unbekannten. Das ist tatsächlich eine Phobie. Und ich weiß noch tatsächlich, dann hieß es so, okay, wir fahren jetzt zurück. Ich habe mich dann barfuß, habe ich mich vorne so an die Spitze gesetzt. Und das war so eine breite Platte, sag ich jetzt mal. Mhm. Auf der einen Seite den Fuß runter, auf der anderen Seite den Fuß runter. Und dann sind wir mit 90, 100 km/h übers Wasser gefahren. Mhm. Ich habe den Wind in meinen Haaren gespürt, die Füße im Wasser zwischendurch. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich noch nie in meinem Leben so gut und frei gefühlt wie da. Mhm. Also das war wirklich ohne jeden Zweifel der schönste Moment in meinem Leben. Als ich auf diesem Boot sitze, auf dem Weg zurück zur Insel, mit den Füßen im Wasser, das war wirklich das Allerschönste überhaupt. Und die Woche, dann waren wir noch mal essen, dann waren wir da irgendwo in der Spielehalle, waren am Strand, wir waren im Pool. Ich habe viele Cocktails getrunken, also ich habe wirklich viel getrunken in diesem Urlaub. Also es gab ein Getränk, das hieß Smart Line, das war Rum mit Kokos und noch irgendwas. Mhm. Ich habe mir, glaube ich, in diesem Urlaub locker 120 Stück reingehauen. Das waren so kleine Becher. Ich habe mir 120 Stück von den Dingern, glaube ich, reingehauen. Ungelogen.
Ja.
Ich habe wirklich viel getrunken.
Also Urlaub, denke ich mal, das hört sich so an, als wenn das noch weiter ein Interesse bleiben würde.
Ja, nächstes Jahr in Madeira. Also geht direkt weiter eigentlich.
Ja, ja. Dann bist du schon fertig mit der Ausbildung. Ich würde gern, oder?
Nee,
noch nicht.
Ich bin noch nicht.
Ich bin ja gerade dabei.
Ich habe ja noch die Prüfung mit dir, Kollege.
Hallo? Ja.
Nee.
Ja, aber die Prüfung ist ja doch jetzt
im August.
Im August. Und dann stimmt, der Sommer ist.
Genau. Okay. Ich habe ja noch ein paar Monate.
Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander gewesen mit der Zeit. Ich hatte heute nämlich auch Frühdienst, was nicht so meine Zeit ist eigentlich. Aber zum Beruf würde ich gerne noch mal kurz zurückkommen. So,
jetzt so deine Perspektiven? Also einmal, wenn du jetzt anderen Leuten so allgemein sagen könntest, du machst Werbung für die Pflege oder auch nicht, du sagst, lass es bloß sein. Mhm. Was würde dir da einfallen?
Jetzt so ein Slogan, den ich so rausholen muss?
Sag, was du meinst. Kann auch ein bisschen länger sein.
Ich würde den Leuten auf jeden Fall sagen, dass es ein sehr gemeinnütziger Beruf ist, auf jeden Fall, der erstens die Gesellschaft voranbringt, weil es ist ein Fakt, dass wir immer mehr und mehr zu Pflegende haben. Es wird immer mehr Pflegegrade geben. Aber an Pflegekräften nimmt es immer weiter ab. Das ist ein Problem, dem ich schon auch jetzt als Schüler leider hier auch entgegensetzen muss, weil es herrscht Personalmangel und da muss der Schüler auch leider mit mehr anpacken. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ein wunderbarer Beruf ist. Das ist ein Beruf, der mich persönlich auf jeden Fall erfüllt. Das ist ein Beruf, in dem ich Leuten helfen kann. Und das Schönste für mich ist, wenn ich die Leute zum Beispiel jetzt zum Mittag hinlege. Ich höre von denen ein, vielen lieben Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Bis morgen. Das ist so für mich das Schönste. Diese Dankbarkeit und diese, ja, ich sag jetzt mal, nicht Zuneigung, sondern dieses Verständnis, also dass man sich versteht einfach, so diese zwischenmenschliche Beziehung einfach, hat man jetzt als Pflegekraft zu einem gewissen Punkt, ne? Ich glaube, jede Pflegekraft hat bis zu einem gewissen Punkt eine Beziehung zu einem Bewohner. Mhm. Und das ist für mich so das Schönste daran, auf jeden Fall.
Wie gehst du damit um, dass ja manchmal auch Bewohner eben nicht so freundlich sind, vielleicht krankheitsbedingt oder warum auch immer, aber kommst du mit denen klar oder ist das ein Problem, wo du eher zurücktreten möchtest?
Natürlich denke ich mir jetzt nicht so, boah, der war heute so scheiße zu mir, den lasse ich heute einfach mal komplett eingenässt sitzen. Das mache ich jetzt nicht.
Ja.
Natürlich ist es, natürlich ist halt immer die Frage, inwiefern ist die Person jetzt selbst für ihr Handeln verantwortlich? Inwiefern ist jetzt das Hurensohn der dementen Bewohnerin jetzt wirklich gewollt? Das ist es halt, ne? Aber wenn ich weiß, ich habe eine klare und orientierte Bewohnerin, die sagt so, ey, du bist Kacke, dann sage ich so, hör mal, das geht nicht, wir sind alle Menschen, wir müssen miteinander zusammenleben. Wir haben diesen einen Planeten und wir leben alle auf diesem Planeten. So, wir können zwar so weit, wie es geht, voneinander weggehen, wir leben aber trotzdem auf demselben Planeten und wir haben quasi das gleiche Ziel, ein erfülltes und ruhiges und gesundes Leben. So, und dann muss man sich doch nicht mit so einem Stress auseinandersetzen, nur weil meine Nase ihnen nicht passt oder so. So, auf jeden Fall. Dann versuche ich da auf jeden Fall schon zu deeskalieren, auf jeden Fall. Oder mich auch gar aus der Situation dann auf jeden Fall rauszuziehen.
Ja, gibt viele Situationen, wo man nur einfach zurücktreten kann. Manchmal kommt man kurze Zeit später wieder, es ist alles gut, ne?
Es gibt
und
Leute.
Manchmal kommt einfach ein Kollege oder eine Kollegin und es ist auch alles gut.
Ich hatte auch auf jeden Fall schon oft, dass ich einen Bewohner morgens versorgt habe. Er ist sehr unfreundlich zu mir gewesen. Hat mich auch gar beleidigt, sag ich jetzt mal. Also jetzt nicht beleidigt mit du bist Kacke oder so, sondern eher auf eine andere Art und Weise beleidigt. Und dann hat er sich im Nachhinein, als er zum Toilettengang geklingelt hat, gesagt, so hören Sie mal, es tut mir wirklich leid, was heute Morgen gewesen ist. Ich habe heute einfach nur einen schlechten Tag. Dann ist die Sache auch für mich gegangen, so, ey, alles gut, ist gar kein Problem, jeder hat mal einen schlechten Tag.
Ja.
Vielleicht habe ich morgen mal einen schlechten Tag und trete ihn gegen den Rollstuhl, kann ja auch sein. Deswegen.
Soll ja alles vorkommen.
Vielleicht trete ich ihn morgen gegen den Rollstuhl. Nein. Habe ich auch gesagt, jeder hat mal einen schlechten Tag. Also, da kann man auf jeden Fall nichts zugegen sagen. Auch, ich hatte zum Beispiel, war das gestern? Nein, vorgestern. Vorgestern bin ich zu spät gekommen, leider. Und hatte einen wirklich schlechten Tag, weil wollte morgens zur Arbeit fahren, Bus kam nicht, es war arschkalt draußen, ich glaube -3 Grad oder so, keine Ahnung, bei uns in Überruhr. Dann bin ich wieder erstmal reingegangen, habe eine halbe Stunde gewartet, bin zum nächsten Bus. Und da bin ich so zu spät gekommen, wirklich. Also, das hat mich auch wirklich geärgert. Und dann hat mich das auch komplett rausgehauen. Und dann hing ich so hinterher. Ich habe auch an dem Tag keine Pause gemacht, weil ich das zeitlich nicht geschafft habe, weil ich mit allem fertig werden musste. Ja. Da hatte ich wirklich einen schlechten Tag. Aber gestern dann, als ich dann gekommen bin, ich habe dann an dem Tag sogar extra etwas früher angefangen, da war dann alles in Ordnung. Da habe ich mich dann wieder gut gefühlt. Dann habe ich, okay, das war ein wirklich guter Dienst.
Ja.
Da kann ich überhaupt nicht meckern.
Ja.
Also jeder hat mal einen schlechten Tag. Ja.
Aber mit den etwas schwierigeren Bewohnern hatte ich jetzt gerade nachgefragt, weil bei mir gehört das so zu den, naja, Interessensgebieten, klingt jetzt so, naja, falsch. Aber also es ist schon so dass ich solche Leute oft auch besonders beruflich herausforderndes Verhalten, diesen Begriff ja gibt es ja auch, und dass ich das so ein bisschen so als Anreiz, Motivation auch finde, wie man damit umgehen kann, dass man, ob man die Leute beruhigen kann, wie man da deeskalieren kann eben. Ne? Da gibt's ja...
Ja, gibt's viele Mittel und Wege auf jeden Fall. Ja, es kommt auf jeden Fall darauf an, wie die Körperhaltung ist. Das finde ich jetzt immer besonders wichtig. Ich bin immer der Meinung, wenn ich mich offen vor die Person stelle, mit Brust raus, vor ihr direkt frontal, da macht's auf jeden Fall einen besseren Eindruck, als wenn ich seitlich zu ihr stehen würde.
Ja,
das würde ein gewisses Desinteresse zeigen einfach.
Ja, du kannst aber auch sagen, offen, so, das ist die Konfrontation. Komm, komm nachher.
Ja, das ist natürlich auch, aber dann ist.
Und wenn du seitlich stehst, bist du keine Gefahr, sondern man guckt beide in die Richtung der Gefahr oder des Doofen oder.
Deswegen, da würde natürlich dann aber auch Mimik, Sprachweise, das würde alles dazu zählen.
Ja.
Wenn ich jetzt so vor dir stehen würde, aber mit einem ruhigen Gesichtsausdruck und einer gelangweilten Sprache reden, dann würdest du mich nicht als Gefahr sehen.
Nee, aber...
Dann müsst ihr denken, was ist das für ein Spaß? Warum steht der so? Jucken ihn die Achseln?
Ja, aber so gerade so dieses... man muss in solchen Situationen eben schnell irgendwie reagieren und richtig reagieren nach Möglichkeit. Auch oft instinktiv reagieren. Und das finde ich so spannend oft an solchen Situationen. Ne?
Das ist mir letztens aufgefallen. Da ist eine Bewohnerin gestürzt bei uns.
Ja.
Und ich bin instinktiv, ohne nachzudenken, ohne irgendwie zu denken, okay, ich muss da jetzt hin und ihr helfen, bin ich da hingelaufen, hab ihr hochgeholfen, hab sie hingesetzt, hab erstmal kontrolliert oder erstmal geguckt, ist alles in Ordnung, hat sie Schmerzen, hat sie irgendwo was gebrochen oder vielleicht irgendwo, ist sie vielleicht irgendwo verletzt, hat sie sich am Kopf verletzt. Hab alles gecheckt, bin ins Dienstzimmer wieder rein, wollte das Schutzprotokoll schreiben und hab dann einen kurzen Augenblick nachgedacht, was habe ich da eigentlich gerade gemacht? Ich konnte mich nicht aktiv daran erinnern, dass ich gesagt habe, so, okay, ich taste jetzt erstmal alles ab. Ja. Ich taste an der Hüfte, ist da vielleicht irgendwo ein Druckschmerz? Hat sie vielleicht am Kopf irgendwo eine Platzwunde oder so? Ich habe nicht aktiv darüber nachgedacht. Das ist einfach passiert.
Ja.
Und das ist für mich persönlich auch ein sehr großer Gewinn auf jeden Fall.
Weil
wenn ich handle, ohne nachzudenken, natürlich im positiven Sinne,
Ich
helfe jetzt, ohne nachzudenken, dann wird mir das in meinem ganzen Leben wird mich das lange begleiten und auch irgendwo unterstützen.
Ja.
Wenn jetzt irgendwo am Bahnhof jetzt zum Beispiel jemand bricht zusammen, atmet nicht mehr, er ist reanimationspflichtig, da muss ich nicht erst hinrennen und nachdenken, was ich mache. Weiß ich, okay, ich kontrolliere erstmal, ist eine Atmung vorhanden, ist die Person ansprechbar, ich gucke, ob die Brust sich bewegt, kontrolliere den Mundraum.
Dass sowas schnell funktioniert, und das ist eben eine Sache, die man eigentlich auch gar nicht, weil so viele Notfallsituationen hat man jetzt
nicht. Das ist ja so unterschiedlich, aber man passt das irgendwie immer an. Man passt an, ist die Frau jetzt einfach nur auf den Boden gefallen vom Rollator aus oder ist die Bewohnerin mit dem Kopf an die Tischkante? Man passt das automatisch irgendwie an.
Ja.
Also, als würde mein Gehirn Sachen speichern, krass.
Ja.
Nee, das, ich finde aber auch generell, dass der Pflegeberuf mir in sehr vielen privaten Sachen tatsächlich hilft. Wie zum Beispiel, es hilft tatsächlich, wenn man einen Kater hat, wenn man sich Kochsalzlösung anhängt, per intravenös, dann hilft das ein bisschen gegen den Kater. Ich war vor einer Weile, ich weiß gar nicht, wann war das? Das war auf jeden Fall irgendwie so im ersten oder zweiten Lehrjahr. Da war ich wirklich feiern, da habe ich wirklich auf Kacke gehauen, sag ich jetzt mal. Und dann hatte ich zu Hause, hatte ich NaCl, also Kochsalzlösung, und einmal so ein Butterfly mit Schlauch und allem. Ich weiß gar nicht, warum ich das hatte. Und ich habe noch nie irgendwie intravenös gelegt oder sonst was, aber ich wusste, okay, da ist die Vene, okay, ich steche da jetzt so in dem Winkel rein, habe es dann offen lassen. Dann ging das. Also das hat mir auch privat irgendwo geholfen, tatsächlich. Auch wenn es jetzt eigentlich für die falsche Situation war.
Ja, ja, also ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte bei mir selber und in so einem Zustand, aber wenn es funktioniert, okay.
Ich bin tatsächlich auch, was so praktische Sachen angeht, bin ich sehr selbstbewusst, das zu lernen, auch in der Schule. Ja. Ich habe zum Beispiel, wann war das? Letzte Woche Freitag, glaube ich. Nee, vorletzte Woche Freitag habe ich tatsächlich meinen ersten Katheter gelegt, meinen ersten Dauerkatheter habe ich tatsächlich zum ersten Mal gelegt. Ich habe, also der musste sowieso gelegt werden, weil er para gelaufen ist und dann hatte die Zeitarbeit gefragt, na, hatte die Zeitarbeit gesagt, ja, wir müssen ihn neu legen. Ich saß gerade am PC, habe mich dann nur so umgedreht, gefragt, so, darf ich machen? Sagst du, ich wollte dich sowieso fragen, dann habe ich das mit der gemacht. Mhm. Ich wusste natürlich, wie die ganze Theorie schon abläuft und alles. Ja. Deswegen ist hat natürlich funktioniert, ne, im dritten Lehrjahr. Man lernt bei der Adolfi-Stiftung was.
Ja. Die klassische Vorgehensweise ist aber ja, dass man erst das, man gezeigt bekommt, man guckt zu, dann unter Aufsicht macht man das.
Ich habe das über die Jahre hinweg, habe ich das tatsächlich
immer mal wieder auch geschaut. Ja.
Das ist, da kann ich auch noch was zu erzählen. Das passt gut. Das kann ich gleich erzählen. Aber ich habe das gemacht und ich habe mich danach wie ein König gefühlt, als ich das gemacht habe. Also sowas Neues zu lernen macht mir immer wieder Spaß.
Ja.
Und jetzt überleitend, wenn ich jetzt gerade davon rede. Was mir auch über die Jahre, über die letzten zwei Jahre hinweg aufgefallen ist, natürlich extern, dass man als Schüler nicht ernst genommen wird. Ich weiß noch, das war mein erster Einsatz, mein erster Außeneinsatz in einer außerklinischen Beatmungsintensivstation. War natürlich Jackpot, war super interessant. Alle waren tracheotomiert, alle hatten eine PEC-Anlage. War natürlich mega, hat man super viel Neues gesehen. Absaugung, PEC, wir haben ja selber PEC-Patienten, wie die PEC-Anlage funktioniert. Ich hab so coole Sachen gelernt, auf jeden Fall. Und ich sollte dann irgendwann mal einen Katheter legen. Hat mir die eine Praxisanleitung gesagt, habe gesagt so, hey, ich bin aber gleich weg, das macht der mit dir. Dann sind wir zum Bewohner reingegangen, dann hat er mir das natürlich gezeigt, ne, und dann hat er gesagt, habe ich dann gesagt so, ja, wann soll ich jetzt einschreiten? Sagte so, hey, warum du, ne? Ich gesagt so, ja, sie hat gesagt, dass ich das machen soll. Sagt sie, ich lasse doch ganz bestimmt keinen ersten Schüler im ersten Lehrjahr da dran. Mhm. Na, dann durfte ich es im Endeffekt nicht machen. Ich durfte aber trotzdem noch zusehen, glücklicherweise. Mhm. Mir ist dann aufgefallen, es ist kein Spontanurin gekommen. Da habe ich gesagt, so, es ist kein Spontanurin gekommen. Er war Praxisanleiter zudem, muss man auch noch sagen. Und auch kurz vor der Rente. Da habe ich dann gesagt, so, ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Wir müssten ihn, glaube ich, vielleicht nochmal neu legen. Ach, ich habe schon 20.000 Katheter gelegt. Da wird nichts sein. Irgendwann habe ich gemerkt, der Urin wird leicht rötlich. Und ich habe dann nochmal gesagt, so, ey, also ich nenne den jetzt mal Dirk.
Ja.
Mal beispielsweise so, ey, Dirk, da ist Blut im Katheter, im Beutel. Ach nein, immer nochmal, ich sag dir das jetzt nochmal. Ich habe das so häufig gelegt, ne? Ich muss mir von einem Schüler im ersten Lehrjahr nicht sagen lassen, dass ich einen Katheter scheiße gelegt habe. Dann hatten wir irgendwann Feierabend. Das waren immer 12-Stunden-Schichten. Dann bin ich um 18 Uhr nach Hause gefahren, war zu Hause. Bin morgens um 6 Uhr dahin gegangen. Ja, der und der Patient ist im Krankenhaus, weil beim DK-Legen wurde die Prostata punktiert. Ach, Schlauberger, wie geil, hab ich doch gesagt.
Ja, ja.
Ey, da war ich dann wirklich, ich hatte dann aber in dem Moment wirklich Angst, weil ich war dabei. Und dann habe ich sofort angefangen, mich zu rechtfertigen, obwohl ich mich gar nicht rechtfertigen musste, was im Nachhinein total dumm war. Dann habe ich... Ich habe generell den Hergang einmal erklärt. So, ich habe Dirk mehrfach darauf aufmerksam gemacht, dass der Katheter nicht richtig läuft. Und ich habe ihn mehrfach darauf aufmerksam gemacht. Er hat mich einfach nur als dummen Schüler abgestempelt. Tut mir leid. Dann hat sie dann auch gesagt, so, ja gut, jetzt ist es so. Weil das Problem war, der Nachtdienst kam und sie haben gemerkt, so, dem Patienten ging es gar nicht gut. Es ging ihm gar nicht gut. Dann wollten sie ihm den Katheter ziehen und... Als sie ihn gerade gezogen haben, in einem Strahl kam Blut raus, wirklich. Also, das war nicht schön. Tut mir auch für den Patienten echt leid.
Ja, ja.
Weil generell dieser Laden, ich fand, dieser Laden war sehr unprofessionell, weil das Problem war einfach, das war ein Betrieb, die waren alle miteinander befreundet, verwandt, verschwägert, verheiratet, verbrüdert, keine Ahnung.
Ja.
Ich habe da auch meine Freundin tatsächlich kennengelernt Und ihre Schwester hat auch da gearbeitet und die waren alle privat miteinander befreundet.
Ja.
Und es war sehr schwer, von außen da reinzukommen. Es gab auch einen Vorfall, da habe ich während der Ausbildung habe ich nachts Blut erbrochen, dass ich dann ins Krankenhaus musste.
Mhm.
Ich war komplett fertig mit RTW, Blaulicht, alles rein. Ich lag dann auch, ich glaube, den Tag danach lag ich komplett im Bett. Ich kann mich an nichts erinnern. Und meine Mutter hat für mich auf der Arbeit angerufen, so, hey, das und das ist passiert. Ne, er ist gerade nicht ansprechbar, deswegen rufe ich an. Dann hat mir meine Freundin vor einer Weile erzählt, so, die haben sich ernsthaft darüber lustig gemacht, dass meine Mutter für mich angerufen hat, während ich im Krankenhaus war, bewusstlos nebenbei auch noch. Also
ja. Hättest du jetzt selber aus der Bewusstlosigkeit heraus anrufen sollen, oder?
Also ich war jetzt nicht bewusstlos, ja, im Sinne von, ich habe geschlafen, sondern ich kann mich einfach nicht mehr dran erinnern, weil ich war, ich kann mich nicht dran erinnern, einfach. Mhm. Ich weiß nicht, wie der erste Tag gewesen ist. Ich weiß nicht, bei was für einer Untersuchung ich war oder sonst was. Einfach nur, um das kurz klarzustellen. Dann denken so, oh, bewusstlos.
Mhm.
Nee, aber das sind so Sachen, wo ich mir im Nachhinein denke, so, das ist herbe unprofessionell. Mein damaliger Praxisanleiter, der hat mich immer bei der Grundpflege rausgeworfen. Der hat mich rausgeworfen, der hat mir nichts gezeigt, gar nichts.
Mhm.
Da war ein Arschloch, sage ich ganz einfach.
Da war wahrscheinlich hat er so unsauber gearbeitet, dass er wusste, er darf dir das nicht zeigen.
Nee, das war auch, das in meinen Augen wirklich, gab es wirklich keinen schlimmeren. Ich würde tatsächlich, würde er den Podcast hören, dann würde ich ihm auch gerne sagen, was für ein Pisser er ist. nee, aber im Endeffekt hat er mir dann von all meinen Praxisanleiterstunden hat er mir alle gestrichen, 12 Stunden Grundpflege, also von 40 auf 12 runter. Wo ich meine, also was ist jetzt bitte los? Hat dann meine Bewertung, meine Gespräche, hat er durchgestrichen. Die Gespräche, nachdem ich gebeten habe. Und hatte meine Bewertung reingeschrieben, keine soziale Kompetenz. Wo ich mir dachte so, du Arschloch, du hast am wenigsten soziale Kompetenz, weil du mit niemandem redest.
Ja.
Mir ist tatsächlich auch paar Mal aufgefallen, dass er tatsächlich alkoholisiert zur Arbeit gekommen ist. Ich weiß auch, dass er Alkoholiker ist und das nicht das erste Mal ist. Und da dachte ich mir dann so, das ist das da.
Ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, ne?
Natürlich aber, nicht alles und
aber,
so.
Aber grundsätzlich denke ich schon, dass Schüler oftmals eben mehr so als günstige Aushilfen benutzt, trotz aller Fortschritte, die es so in den Ausbildungs-, in den Prüfungsverordnungen und sowas gibt. Und es soll 10% der Zeit soll Praxisanleitung sein und so weiter.
Ja.
Alles schön geregelt und sicherlich auch besser geworden, als das früher war. Ne? Also ich hatte zum Beispiel mein Krankenhauspraktikum, die Praxisanleiterin, am ersten Tag habe ich sie gesehen, da sind wir im Fahrstuhl gefahren, im Fahrstuhl, als niemand zuhört, hat sie gesagt, Altenpfleger finde ich scheiße. Und das war alles, was sie mit mir gesprochen hat. Und danach hat sie nie wieder einen Dienst mit mir gehabt. Ne? Und ich habe da irgendwie so rumgemacht und habe mir auch keiner groß was gezeigt, außer, deswegen komme ich da eben, glaube ich, wieder drauf. So ein älterer Mitarbeiter hat mir mal, wollte mir mal, glaube ich, auch Katheter liegen zeigen und dann ganz umständlich die Handschuhe, alles richtig gemacht und dann klingelt das Telefon oder irgendwie und er geht zur Tür mit den Handschuhen, macht die Tür auf und kommt wieder und macht weiter. Ne? Und
ja, okay, dachte, das ist so. Das ist ein bisschen schlecht.
Ja, aber gut, er hat sich wenigstens Mühe gegeben, aber das war ein Krankenhauspraktikum, wo ich auch nichts gezeigt bekommen habe und im Grunde gibt es das aber heute, glaube ich, genauso, auch wo man zumindest wenig sieht und letztendlich selber gefordert ist, dass man hinterherläuft, was eben so nicht sein sollte. Ne?
Nee, auf jeden Fall. Ich habe mir selber aber auch das Ziel gesetzt für nach meiner Ausbildung, möchte ich gerne Praxisanleiter werden, auf jeden Fall.
Ja.
Natürlich erst nach einem angemessenen Zeitraum, so von 3, 4, 5 Jahren, auf jeden Fall, wenn ich erstmal gelernt habe zu arbeiten, möchte ich auf jeden Fall Praxisanleiter werden, weil ich habe in meiner Ausbildung bisher schon in den Außeneinsätzen schon ein paar schlechte Praxisanleiter gehabt. Natürlich hatte ich auch super Praxisanleiter, auf jeden Fall. Mhm. Grüße gehen raus an das Uniklinikum. Mhm. Aber ansonsten,
ja.
Ich möchte auf jeden Fall was Gutes für die Pflege tun, auf jeden Fall. Ich möchte mich darum kümmern, dass, wenn wir Nachwuchs bekommen, dass er nicht von so alten Kollegen rausgeekelt wird oder rausgemobbt. Es sind ja nur dumme Schüler. Nein. Zum Beispiel auch der Praxisleiter, der von dem ich gerade erzählt habe aus der Außerklinischen, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, so, und super zahlt irgendwann mal meine Rente. Kann ich mich drauf freuen? Habe ich zu dem gesagt, wenn du mir das doch mal richtig zeigen würdest, dann würde sich das doch mal für dich lohnen.
So, ja, eben.
Da, wo ist dein Problem? Zeig mir das doch einfach, hä? Ja. Nein, aber ich möchte auf jeden Fall auch was Gutes für die Schüler tun, für die zukünftigen, dass ich den dass ich irgendwann meinen Schülern irgendwann mal sagen kann, so, hey, ihr seid nicht nichts, ihr seid Schüler, ihr seid heranwachsende Pfleger.
Ja.
So, ihr werdet auf jeden Fall irgendwann mal wirklich gute Pflegekräfte, weil ich werde sie natürlich unterrichten.
Ja.
Aber nein, dass ich den Schülern ein gutes Gefühl vermitteln kann und sie nicht morgens zur Arbeit kommen müssen mit dem Gedanken so, ach, scheiße, ich muss arbeiten.
Ja.
Sondern, dass sie sich darauf freuen.
Ich kann das auch nur bestätigen, das ist eine total, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, aber ich glaube, dadurch, dass ich im Beruf neugierig und ein bisschen jünger geblieben bin, sage ich mal, liegt daran, dass ich als Praxisanleiter das gerne mache und dass ich da auch mal Spaß habe und vor allem eben immer von Schülern, von jungen Leuten wieder neuen Input bekomme und neue Sichtweisen. Aufgezwungen klingt jetzt nicht gut.
Aufgezwungen.
Nein, also
nahegebracht.
Nahegebracht bekomme, genau. Kann ich dich nur bestärken, das ist eine gute Idee. Das ist eine Sache, die mir gut tut und ich kann mir vorstellen, mit dieser Haltung, die du hast, wird dir das auch gut tun.
Ja, ich werde auf jeden Fall ein paar gute Schüler ausbilden.
Damit hast du direkt schon mal eine Frage beantwortet, so weitere Perspektive, was hast du vor? Also Praxisanleitung.
Ja, das auf jeden Fall.
Hast du auch so Ideen, irgendwann mal, man könnte mal Wohnbereichsleitung machen, manche Leute gibt es, die sagen, da kann man auch was gestalten.
Wohnbereichsleitung weiß ich nicht, also da bin ich mir ein bisschen unsicher tatsächlich, weil das ist von meinem jetzigen Standpunkt aus zu viel Verantwortung für mich. Auf jeden Fall, würde ich sagen.
Naja, man würde ja auch hineinwachsen. Das ist ja nicht so,
dass du morgen... Das ist ja auch, aber aktuell könnte ich es mir eher weniger vorstellen. Vielleicht ist es in 5 Jahren anders. Vielleicht bin ich in 10, 15 Jahren hier sogar Heimleitung.
Ja.
Während du nebenan im Zimmer gepflegt wirst. Könnte ja auch
das
sein.
Das auf jeden Fall.
Nee, aber... Auf jeden Fall ein Ziel, wo ich mir sehr sicher bin, ist auf jeden Fall die Praxisanleiterschaft, wo ich jetzt schon Wege für einleite. Ich mache von meiner Schule aus, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ich bin Ausbildungsbotschafter. Und zwar haben wir Termine, an denen wir in Gruppen in eine Mittelschule gehen, in eine Realschule, so Schulen, so von der 8. bis 10. Klasse und einmal den Pflegeberuf vorstellen und auch anwerben, sage ich jetzt mal. Wo ich mir dann auch die Mühe dafür gebe, dass mehr Nachwuchs in die Pflege kommt, weil alle beschweren sich über Personalmangel und keiner tut so richtig was dafür. So, man muss ja Leute dazu, man muss die Leute anwerben, sag ich jetzt mal.
Ja.
Man muss denen zeigen, okay, dieser Laden hier, der ist sehr attraktiv für euch, sag ich jetzt mal. Man muss es attraktiv für die Mitarbeiter machen. Das heißt, eventuell gute Gehälter auf jeden Fall, angemessene Urlaubstage und, was auch wichtig ist, angemessene Personalanzahl, sag ich jetzt mal, weil...
Wird immer wieder Engpässe geben.
Das ist es auf jeden Fall.
Aber ich finde auch dieses, dass Schüler selbstverständlich als Lückenstopfer, Büßer genommen werden, hier und da, das ist eine blöde Haltung. Ne? Weil man so sagt, früher mit uns hat man das ja auch gemacht. Ne?
Ja, da denke ich
diese Haltung so, früher ist schön und gut, da war das vielleicht auch nicht so schön wie heute, aber da gab es auch andere Vorschriften und heute ist heute. Ne?
Da denke ich mir auch so, ja, aber du hast nur 600 D-Mark verdient und du kanntest das Wort Arbeitsrecht nicht. Ich schon, deswegen ist das ja mein Vorteil.
Ja.
Ne? Oder auch immer, was natürlich gibt's dann auch immer so diese ein oder zwei Kollegen, wenn man krank ist, die dann hinterfragen, so warst du wirklich krank? Weil ich war jetzt tatsächlich die letzte Woche war ich jetzt ein paar Mal krank, aber auch ich weiß gar nicht mehr, wie ich krank war tatsächlich.
Ja.
Ich war einen Tag krank, dann hatte ich einen Tag frei, habe ich 2 Tage gearbeitet, dann wurde ich leider wieder krank. Also ich bin noch nicht, ist nicht immer so, dass ich krank, gesund. Mhm. Ich werde einfach nicht richtig gesund. Also mittlerweile geht's tatsächlich. Ich werde jetzt langsam gesünder, ich merke das auf jeden Fall tatsächlich. Aber das ist dann auch immer so das Nervige, vor allem, wenn man dann von Kollegen angeschrieben wird und dann sagt so, ey, komm mal arbeiten jetzt, ne, wo ich. Und ich lieg da zu Hause mit 39,8 Fieber, ne, mit einer Wärmflasche, weil mir arschkalt ist und Durchfall in der Hose und denke mir so, Alter, bitte lass mich in Ruhe, ich will gesund werden. Geh mir bitte nicht auf die Nerven, ich habe so schon ein schlechtes Gewissen.
Geht nicht, aber gerade bei dem Personalmangel und dem oft hohen Krankenstand auch die Leute, die gesund sind oder eben seltener krank sind, sind natürlich auch immer, es gibt natürlich, oder was heißt, es gibt nicht natürlich, man geht immer davon aus, die Leute sind auch wirklich krank, aber manchmal denkt man auch, ah, wie kann denn jemand in dem Alter schon so jung so viel krank sein?
Ja, das
damit bist du jetzt nicht du persönlich gemeint, ich weiß, deine Krankengeschichte
war gar nein,
nichts. Ne? Aber so allgemein wollte ich, so manchmal ist man auch so ein bisschen so kritisch. Ja, zu kritisch vielleicht. Man hat nicht kritisch zu sein. Die Leute, der einen Krankenschein hat einen Krankenschein und fertig.
Ich habe mich irgendwann mal in einem Außeneinsatz nach Hause schicken lassen, weil ich tatsächlich, ich weiß nicht genau, ich habe mich irgendwie verhoben oder so.
Ja.
Ich hatte so schlimme Rückenschmerzen. Ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht wirklich liegen, ich konnte nicht stehen. Ich hatte wirklich dauerhaft Schmerzen. Und das war dann während des Frühdienstes und ich habe gesagt so, ich habe dann tatsächlich mit Tränen in den Augen schon gestanden, weil ich nicht mehr konnte. Ich hatte noch nie so Schmerzen. Hat gesagt so, ey, ich habe jetzt gerade mit der PDL gesprochen, ich gehe jetzt nach Hause, ne? Ich habe so Rückenschmerzen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht laufen, ich kann nicht stehen, ich kann nicht liegen, ich kann nicht sitzen, ich kann gar nichts, ne? Und dann kommt dann so dieser dumme Kommentar: In deinem Alter mit Rücken, das kann ich mir nicht vorstellen. Willst du einfach nur nach Hause gehen, ne? Ich so, nein, ich habe wirklich Schmerzen, du siehst mich hier doch stehen, so, ich kann nicht mehr. Ja. Da hat's auch gesagt, so, ja, in dem Alter kann ich mir das nicht vorstellen. Wenn ich damals, als ich damals in der Ausbildung war, bin ich arbeiten gegangen, boah, da ist mir der Arsch geplatzt. Ne?
Ja,
das ist so dieses, ja, damals war alles besser. Nein, war es nicht.
Ja.
So, heutzutage sind die Leute einfach viel aufgeklärter. Es gibt viel mehr Aufklärungsarbeit über Arbeitsrecht, ne? Es gibt generell für uns Schüler viel mehr Rechte, die uns vor gewissen Dingen schützen. Zum Beispiel, während der Schulzeit arbeiten kommen müssen, weil das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht in unserem Schulblock hier arbeiten. Deswegen, das, nee.
Früher war nicht alles besser.
Ja gut, gewisse Dinge waren natürlich besser,
aber
es wandelt sich.
Noch so eine Sache, die mir noch oft so aufstößt, ist so Mitarbeiter, die einerseits, so wie auch der Kollege, von dem du berichtet hast, nichts zeigen, aber dann immer rumschimpfen, dass die Schüler alle nichts mehr können, ne? Und gibt's auch immer wieder so gerade gerne auch mal ein bisschen ältere Mitarbeiter, die, wo ich immer denke, nein, mein Gott, dann halt wenigstens den Mund, wenn du schon nichts zeigen willst und damit nichts zu tun haben willst, dann man kann ja sagen, ich habe kein Händchen für Pädagogisches oder sonst was, kann ich nicht.
Ist okay, dann sei einfach leise und zeig's einfach, gut, so, damit man es gesehen hat. Ja. Oder auch dieses Pflege beigebracht bekommen. Das machst du so aber nicht in der Schule. Erstmal wasch ab mir erstmal schön durch den Po und dann einmal durchs Gesicht. So, jetzt, das ist hier natürlich noch nie passiert, ja, ne? Aber das war jetzt einfach mal so ein Extrembeispiel. Ja, ja. So, mach das nicht in der Prüfung. So dieses typische.
Genau, ja.
Natürlich. Ich weiß gar nicht, was hier Handtücher auf den Boden werfen. Mach das nicht in der Prüfung. So, also.
Ja.
Ja, ist so eine Problematik.
Ja.
Ja.
Ja. Aber du wirst dran arbeiten in der Zukunft, dass
alles
besser wird, dass das besser wird.
Bei mir ist auf jeden Fall bisher alles auf jeden Fall viel besser als je zuvor.
Ja.
Deswegen, tatsächlich.
Jetzt, das ist gut, das ist ein sehr schönes Schlusswort und auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, ein mutmachendes Schlusswort vielleicht für Leute, die sich...
Auf jeden Fall für alle, die es hören. Es gibt kein zu alt, um in die Pflege zu kommen. Auch wenn ihr 78 seid, kommt in die Pflege. Es macht Spaß.
Ja, 78, aber ich muss selber sagen, ich bin mit, wann war ich dort? War ich da 33, glaube ich, oder war ich sogar schon noch ein bisschen älter. Aber ich habe auch andere Sachen gemacht.
Dann bist du auch erst in die Pflege
gekommen. Später in die Pflege gekommen.
Früher wollte ich immer Synchronregisseur oder Synchronsprecher werden.
Echt?
Das wollte ich früher mal.
Aha.
Das war so ein, kann ich noch kurz erzählen, das war so früher so. Als Kind hat man immer so diese Träume, so Feuerwehrmann, Polizist, Arzt, keine Ahnung, Soldat oder sowas. Ich wollte ganz lange Zeit, da war ich 9, 10, 11 ungefähr, da wollte ich Synchronsprecher werden. Mhm. Ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich Anime geguckt, das sind japanische Cartoonsachen jetzt mal. Und dann wollte ich das unbedingt. Und ich, meiner Meinung nach, war meine Stimme gut, aber dann kam der Stimmbruch und dann hört sich das irgendwie nicht mehr so gut an, wenn du da stehst, so Pikachu Attacke! Das ist natürlich dann nicht so schön.
Ja, und die Alternative, dass man Synchronsprecher muss man ja nicht nur Animes synchronisieren, man hätte ja auch.
Ich hatte tatsächlich einfach auch keine schöne Stimmfarbe. Also meiner Meinung nach, also na klar war es manchmal so ein bisschen lustig. Ich habe auch früher so an meinem PC habe ich dann immer so Sachen nachsynchronisiert und fand das auch cool und es hat auch gut gepasst. Ich habe zu Hause noch irgendwo, glaube ich, eins dieser Videos oder so. Aber ja, das.
Aber du hast es auch schon so ein bisschen am PC ein bisschen betrieben, das Ganze so synchron sprechen so.
Ich habe das schon, schon mal so ein bisschen gemacht. Ja, jetzt
war nicht nur so eine Idee, sondern
das war tatsächlich so eine Sache. Da wollte ich tatsächlich wirklich hintersitzen und das wirklich machen. Aber das war damals auch total schlecht. Das war so ein PC, den hat meine Oma mir geschenkt. Das war so der größte Schrotthaufen überhaupt.
Der hat der steht jetzt hier im Büro.
Ja, ich glaube schon. Den habe ich hier mal gespendet. Da habe ich dann mit einem Mikrofon von meinen Kopfhörern habe ich dann angeschlossen und habe ich das gemacht. Das war, hat sich gut angehört. Mhm. War aber tatsächlich echt, das war so ein grottenschlechtes Ding. Also ich habe diesen PC dann auch nicht lange benutzt, tatsächlich.
Ja.
Aber ja.
Ja, aber finde ich schon gut, wie man manchmal mit so Herzblut, so gerade in jüngeren Jahren, so Sachen macht und naja, dann hört man da hinterher rein und denkt, oh,
yeah. Ja, nee, das passt. Also ich würde nicht sagen, dass das so ein Ding ist, wo ich jetzt sagen würde, ja, würde ich nicht machen, weil ich das heute kacke finde. Ich würde es einfach heute nicht machen, weil es auch einfach jetzt zur heutigen Zeit nicht mehr lohnend ist, auf jeden Fall, aufgrund von KI.
Genau, und das geht ja.
Das ist ja mittlerweile so ein Problem. Und für mich war auf jeden Fall auch wichtig, dass ich einen Beruf finde, wo ich weiß, okay, ich muss mir niemals Sorgen machen. Und jetzt sitze ich hier in der Pflege.
Ja.
Also ich muss mir nie Sorgen machen, dass ich irgendwie arbeitslos sein werde.
Ja.
Natürlich, wenn ich irgendwie jemanden ins Gesicht schaue und eine Anzeige kriege, dann ist er natürlich, dann bin ich auf jeden Fall für immer weg vom Fenster. Aber sollte unsere Pflegedienstleitung heute sagen, so, hör mal, dich kündigen wir jetzt, weil du bist schlecht, dann, okay, alles klar, ich gehe kurz die Straße runter, da ist noch ein Heim, wir sehen uns dann, ne? Mhm. Und dann hat es sich quasi erledigt.
Genau. Und meistens trifft man es dann, naja, mindestens genauso gut oder besser, wenn es vorher Stress gegeben hat. Also
dann ist es auf jeden Fall erstmal entspannt.
Ich will dich jetzt nicht fortjagen oder forttreiben, sondern...
Nein. Wir bleiben schon.
Es ist auch hier ganz okay.
Auf jeden Fall, ne?
Ja.
Ja.
Ja, ich bedanke mich vielmals.
Ach, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut. War schön, mal alles sich von der Seele zu reden. Man hat so selten so Leute, wo man so ausgiebig über sich erzählen kann, weil die Hälfte, die sagen nach 2 Minuten so, komm halt die Fresse, interessiert mich nicht. Grüß an meine Freundin. Nein. Nee, aber war schön hier auf jeden Fall. War schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Prima. Okay. Ja, bis dann.
Ciao, ciao.
Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Feedback wäre in jedem Fall möglich auf hurtal.letzcast.fm, alles klein geschrieben. Und das würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal wieder reinhört. Bis dann.